Chris is the Unternehmer-Jam Sessions.
Aufgeben macht dein Leben klein, loslassen hingegen schafft Platz für Neues. Mit dieser Line von Lars Ament. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und diese Line, dieses Zitat von Lars Ament ist von seinem All Goodies Kalender. Und es ist das Kalenderblatt vom 20. Januar diesen Jahres, also 2025, ein Montag. Und ich hatte den Tag zuvor abgerissen, um dann dieses hervorragende Zitat zu entdecken. Und es kam genau richtig, da ich einen Vortrag vorbereiten durfte. Der Vortrag musste noch gar nicht komplett stehen, aber wir waren eingeladen zu Content-Tagen, um sozusagen Werbeclips für diesen Vortrag zu schneiden. Und dort habe ich mal auch wieder erkannt, was es bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen. Weil so vor der Kamera tue ich mich ja etwas schwer, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also nochmal vielen Dank an die Dudes, die so viel Geduld mit mir hatten, Catchphrases zu filmen, also irgendwie so 30-Sekunden-Dinger, um das dann als Reel bei Instagram oder wo auch immer zur Verfügung zu stellen. Und es fiel mir doch erstaunlich schwer. Also von One-Take-Wonder-Shit, a.k.a. Sammy Deluxe, war da wenig bei mir. Ich weiß gar nicht, wie viele Takes wir machen mussten. Aber am Ende des Tages hat es total Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall. Ich glaube, den beiden sehr geduldigen Menschen, die mich da ertragen durften. Ja, sie konnten am Ende auch noch lachen, sagen wir es mal so. Ja, aber auf jeden Fall, das war schon das zweite Mal in diesem Zusammenhang, dass ich aus der Komfortzone raus musste, weil die Inspiration zu diesem Vortrag, den ich halte, das kann ich mal an dieser Stelle droppen, das ist am 24.04. bei der Skillshift Night hier in Kassel im Science Park. Und inhaltlich wird es um ein Thema gehen, was an sich gar nicht mein Kernthema ist, wo ich auch vorher noch nie einen Vortrag zu gehalten habe. Und zu diesem Vortrag hat mich mein heutiger Gast inspiriert, den ihr heute hört im Real Talk. Das ist ein richtig krasser, inspirierender Dude. Es ist Uwe Samuels. Und Uwe Samuels ist Inhaber des Exponential Innovation Institute in Hamburg. Das hat er selber gegründet. Und dort erforscht er die Regel für exponentielles Wachstum in Europa und erprobt diese mit über 150 Unternehmen. Er unterstützt Unternehmen und Startups bei der Transformation, bei der Entwicklung exponentiell skalierbarer Geschäftsmodelle. Das ist jetzt nicht so, dass ich es abgelesen hätte, denn, also habe ich natürlich, und Uwe ist mega inspirierend. Er sagt auch ganz viele Wörter, die ich, zumindest ich, immer googeln muss oder darf, um sie zu verstehen. Aber ihr hört das gleich selber, auch wie der Real Talk sich entwickelt in eine Richtung, die ich niemals gedacht habe. Nämlich neben all dem, was ich hier gerade gesagt habe über Uwe, stellt sich noch heraus, dass er auch Dr. Deep Love ist. Also da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein, wie das denn in den Zusammenhang passen kann mit dem, was ich euch gerade über ihn berichtet hat, was er hauptberuflich macht und was auch tatsächlich seine Leidenschaft ist. Das werdet ihr selber raushören. Ich bin schon einmal auf Uwe getroffen, und zwar, weil die Commerzbank mich netterweise angefragt hat, nämlich ob ich in der Gründerwoche dabei sein möchte und gemeinsam mit Uwe bei einem Vortrag, einer Art Diskussion über Skalierung dabei sein möchte. Und da habe ich mir echt gedacht, ja, Gründerwoche eigentlich total geil dabei zu sein, mit der Commerzbank auch liebend gerne. Skalierung ist nicht so richtig mein Kernthema, eigentlich so überhaupt nicht mein Thema. Aber ich habe mir gedacht, hey, was soll's? Man kann nur dazu gewinnen und habe dann auch ja gesagt. Die hat jetzt schon stattgefunden und dort bin ich dann schon in der Vorbereitung und dann natürlich im Vortrag selber auf Uwe gestoßen. Und das war echt, muss ich echt sagen, mind-blowing. Also es ist ja fällt mir kein anderer Begriff so ein. Und mir war da völlig klar, dass Uwe auf jeden Fall hier diesen Podcast gehört, weil wir auch über ein Thema reden, was sonst noch nicht so breit getreten wurde in meinem Podcast, weil, wie gesagt, es nicht in meinem Kernbereich ist. Gut, gab schon viele andere Themen, die nicht in meinem Kernbereich waren, aber ich laber auch schon wieder zu viel. Es tut mir leid, natürlich nicht, sondern würde es ja nicht tun. Und ja, wir reden über das Thema Skalierung. Und ihr werdet auch hören, warum Skalierung so wichtig ist, da auch mal drüber nachzudenken, weil auch das erklärt Uwe sehr, sehr schön und mit sehr schönen Beispielen. Es gibt ein Schallplattenbeispiel, was mich sehr gecatcht hat, was ich Uwe hier an der Stelle, falls du es hörst, für mich sozusagen gesampelt habe und es im Rahmen der Content-Tage, von denen ich gerade gesprochen habe, in einem der Reels verwenden werde. Dafür brauchte ich gefühlt eine Trilliarde Takes. Ich hoffe, weil ich habe es nicht gesehen, aber dass der letzte dann ganz cool geworden ist, weil ich die Message daraus auch sehr schön finde. Aber das Beispiel hört ihr hier im Original, da wo es auch hingehört, von Uwe. Und was ich total spannend finde, als ich dachte, über Skalierung sprechen, ja, das wird jetzt alles irgendwie sehr Technik und man spricht nur über KI und wie die Technologie die Welt verändert. Da sprechen wir natürlich auch drüber, weil das muss man einfach die Zusammenhänge verstehen. Aber was ich total überraschend und richtig, richtig geil fand, dass der Mensch total im Vordergrund steht und Soft Skills im Vordergrund stehen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das Eingangszitat von Lars Ahmed war an dieser Stelle sehr bewusst gewählt, denn man darf etwas loslassen, um Platz für exponentielles Wachstum zu schaffen. Wen oder was man loslassen darf, das erfahrt ihr unter anderem jetzt im Real Talk mit Uwe, aka Dr. Love. Viel Spaß damit und wir hören uns dann im Outro nochmal ganz kurz wieder. Schön, dass du den Weg hier zu uns in den Podcast gefunden hast. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz damit anfangen, wenn dich jetzt jemand fragt, du hattest eben schon im Vorgespräch das Beispiel, dich fragt jemand in der Kneipe, was machst denn du eigentlich? Was würdest du darauf antworten und dann so ein bisschen den Weg skizzieren, wie du vielleicht jetzt an den Punkt gekommen bist, wo du bist?
Also ich lasse es richtig krachen. Das ist eigentlich das, wie ich das charakterisieren würde. Für mittelgroße Sachen bin ich irgendwie, ist die Zeit zu kostbar, ist auch irrelevant. In einer Welt, wo alles radikal skaliert, müssen wir selber radikal denken und groß und wirklich mutig sein. Das mache ich den ganzen Tag und das in jeglichen Kontext, ja, mit meinem Spaß, mit meiner Freude, aber eben auch mit Geschäftsmodellen. Das muss richtig cool sein. Und wenn ich das nicht selber spüre und keine Energie dafür aufbringe, die richtige, positive, hohe Energie, dann wollen wir nicht erwarten, dass irgendjemand anders da draußen das auch nur überhaupt wahrnimmt, geschweige denn auch noch gut findet. Es kommt also alles von innen. Und wie bin ich da hingekommen? Dass ich halt gemerkt habe, dass ich über Jahrzehnte andere Glaubenssätze hatte und mir die gar nicht bewusst gemacht habe. Also eigentlich wirklich so ein Bewusstseinsprozess bei mir stattgefunden. Und der ist auch nicht irgendwie jetzt Uwe sei mal bewusst oder so, sondern das war ein längerer Prozess. Und der ist eigentlich ausgelöst dadurch, dass ich immer das Glück hatte oder auch meine Kunst vielleicht daran bestand, immer Leute zu treffen, die sind besser als ich. Thorsten, deswegen...
Wenn das jetzt ein verstecktes Kompliment war, danke.
Ja, klar. If you are the brightest man in the room, you are in the wrong room.
Yes.
Und sich wirklich dahin zu bewegen, wo schlaue Menschen sind, das kann ich nicht nur anderen empfehlen, das mache ich sogar selber. Und das meine ich auch so, mit dem Respekt für andere, die einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben, die eine andere Journey haben, die werden was anderes gesehen haben, als das, was ich gesehen habe. Von denen kann ich unfassbar viel lernen.
Ja. Und was machst du jetzt konkret? Also ich finde es super sympathisch, dass du nicht gesagt hast, ich bin Berater für dies oder das. Aber wenn wir jetzt mal auf diese Ebene gehen und dich fragt einer ernsthaft, was machst du denn jetzt beruflich? Wo unterstützt du Menschen, Unternehmen?
Große Ideen zu entwickeln für wirklich innovative Produkte und Geschäftsmodelle. Das hat ganz viel mit Kreativität zu tun, mit ganz viel Kreativitätstools, die wir einsetzen, um Menschen zusammen für diese Art zu denken und groß und revolutionär zu denken, überhaupt erst ready machen und dann anfangen, so eine Idee Schritt für Schritt in die Umsetzung zu bringen, also Produkte zu bauen, Geschäftsmodelle zu bauen und so eine große Vision wie so einen Elefanten in Scheiben zu schneiden und dann am Ende in den Händen zu halten.
Ich weiß, ich habe dich auch so, ich habe dich auch so kennengelernt, dass du jetzt nicht der Mensch bist, der damit in Anführungsstrichen prahlt, was er schon alles geschafft hat, erreicht hat. Aber kannst du noch mal einen ganz kurzen Abriss geben, an was du schon alles beteiligt warst, wo du geforscht hast und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein.
Also vielleicht so die großen Punkte. Ich hatte das Glück, dass ich 13 Jahre CEO bei der privaten Business School der Hamburger Wirtschaft sein durfte, der Hochschule der Hamburger Wirtschaft, der HSBA, Hamburg School of Business Administration. Das war 13 Jahre wirklich cool, wo wir so viele sympathische, schlaue, coole, engagierte Studierende hatten, was ich immer als unfassbare Dankbarkeit schon empfunden habe damals, dass sie sich für uns entschieden haben. Sie kannten uns ja nur aus dem Marketing und haben dann quasi diesen Schritt in ihr Leben mit uns entschieden. Wundervoll. So, und dann hatte ich die Chance, bereits schon 6 Mal nach Silicon Valley zu reisen. Und dort konnte ich wirklich die führenden Innovatoren dieser Welt treffen, die sich für mich Zeit genommen haben, mir ihre Sicht zu schildern. Und darunter war zum Beispiel Said Amidi, der CEO von Plug and Play, einem der größten Acceleratoren in Silicon Valley. Dort wurde Google gegründet, Dropbox, Logitech, PayPal und noch über 500 andere Startups. Und da sozusagen durfte ich von diesem Menschen mit seinem Umfeld lernen oder auch mit Pascal Finette, Head of Open Innovation and Entrepreneurship der Singularity University, mit dem ich 14 Tage seine dicksten Freunde in Silicon Valley besuchen durfte und mich vernetzen durfte in einer kleinen Delegation. Und darunter waren wir zum Beispiel bei Google X, der Moonshot Factory von Google, da wo Google sucht nach dem nächsten großen Ding. Mal zwei Sachen zu nennen, oder? Auch das Glück zu haben, dass ich mal schaffen konnte, einen Professor von der Stanford University, das ist sozusagen das Epizentrum von Silicon Valley, der habe ich mal für eine Woche nach Hamburg geholt, um uns zu erzählen, was die machen, um von denen zu lernen und gleichzeitig zu sagen, was können die auch von uns lernen? Weil wenn alles schon perfekt wäre, dann bräuchte man den Rest ja nicht. Und wir haben ja auch Dinge, die wir gut können, aber so einfach von den Besten lernen. Das sind so mal so die Schlüsselmomente.
Ja, cool. Und wir sind ja zusammengekommen, weil die Commerzbank gerne mit uns beiden ein Veranstaltungsformat machen wollte und dann auch gemacht hat im Rahmen der Gründerwoche, dass sie uns zusammen, also war so eine Art virtuelle Podiumsdiskussion mit uns beiden zum Thema Skalierung. Und ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, zu dir gerade, dass es für mich so ein bisschen aus der Wohlfühlzone heraus bewegen war, weil normalerweise, wenn ich spreche, spreche ich über Fuck-ups oder Businesspläne, Finanzierung konkret für klassische Existenzgründung. Aber ich hatte da total Bock drauf, auch nachdem ich mich im Vorfeld ein bisschen informiert habe, ne, wer du bist. Und da dachte ich erstmal, oh krass, okay, gut, mal gucken, was ich neben ihm noch sagen kann. Und vom Matching her war es aber sehr gut und es war ja auch so gedacht von der Commerzbank, dass du eher so die Seite, ich sag mal, der klassischen Startups innovativen Gründung vertrittst und ich dann die Seite der Franchise-Gründung vertrete. Und hat ja auch wirklich hervorragend funktioniert. wie ich finde. Und das Feedback war ja auch sehr gut. Und ich würde jetzt mal dir die klassische Einstiegsfrage, oder was ist die klassische, die Einstiegsfrage, die uns dort auch gestellt wurde, nochmal stellen. Was ist für dich die wichtigste Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum?
Bock. Richtig Bock. Das ist so ein langer Weg. Das ist so unfassbar herausfordernd. Und es sind so viele Schritte dafür notwendig. Und es ist so krass. Und man muss da richtig Bock drauf haben, dass einem das immer wieder um die Ohren fliegt und man es wieder zusammenbasteln muss und nochmal von vorne anfängt und es wieder nochmal von der anderen Seite betrachtet. Und dass man das jedes Mal abfeiert, im Sinne deiner Fuck-ups, ja, dass ich weiß, das sind alles wichtige Schritte auf dem Weg zu dem großen, schönen, guten, fantastischen Ergebnis. Und dass ich mich da motivieren kann, durchzuhalten, das ist der Schlüssel. Und das ist sozusagen, wo ich daran festmache, ob Menschen in der Lage sind, diesen Weg zu gehen. Lernend, das heißt nicht hier mit dem Kopf durch die Wand, sondern sehr intelligent zu sein und Dinge zu beobachten, aber vor allen Dingen hier durchhalten.
Ja, und wir hatten es ja auch beschrieben, so mit dem Mut für Veränderung. Und Mut ist ja generell im Unternehmertum, im Existenzgründungstum immer ganz wichtig. Würdest du sagen, das ist immer wieder der gleiche Mut, den man vielleicht auch zu Beginn der Existenzgründung hat? Also wenn man jetzt ein Unternehmen neu gründet und ist jetzt vielleicht 2-3 Jahre erfolgreich am Markt und sagt, ich möchte das jetzt richtig groß machen. Ist das nochmal derselbe Mut, den man aufbringen muss?
Boah, ist das eine gute Frage. Ich habe das versucht noch, ich habe noch nie versucht zu differenzieren. Ich muss das jetzt mal machen, weil ich glaube, du hast recht. Es ist nicht ein und derselbe Mut.
Ich weiß es gar nicht. Die Frage ist mir spontan tatsächlich heute eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe.
Also ich hatte sie bisher nicht. Und ich glaube, am Anfang, wenn du fast nichts zu verlieren hast, ist es einfacher, weil du einfach loslegst. Ja? Aber wenn du dann die ersten Sachen in der Hand hast und denkst, ach, das funktioniert ja schon ganz gut, dann musst du auf einmal einen anderen Mut haben zu sagen, so what, das habe ich jetzt, aber ich bin nochmal bereit, auch weiter zu denken und nochmal von der anderen Seite jetzt aufzuziehen, ne?
Ja,
das ist ein anderer Mut, ja.
Ja, da denke ich auch so ein bisschen drüber nach, weil gerade wenn vielleicht auch etwas gut läuft, hat man ja etwas und man hat dann etwas mehr auch zu verlieren. Und du hattest auch den Satz, ich weiß nicht, ob in der Veranstaltung oder im Vorgespräch gesagt, dass es manchmal auch daran fehlt, dass der Unternehmer groß denken kann. Sondern er denkt immer eher ein bisschen kleinteiliger und sieht gar nicht, dass er da noch skalieren kann, was da für Potenziale sind. Ja. Und du hattest ja auch gesagt, prinzipiell ist es auch immer Mindset.
Ja. Ja, du hast so recht. Es kann gut von mir sein, weil ich da sozusagen, das ist eigentlich mein Schlüsselthema, was ich immer wieder erkenne, dass wir durch unsere Art und Weise der Bildung fruzisiert werden. Uns wird systematisch Kleinheit und Kleinmachen noch kleiner realisieren und ganz klein denken und so, es wird uns so beigebracht. Und alles andere hat gar keinen Platz in unserer Bildung und unserer Gesellschaft und führt sofort zu irgendwie Widerspruch. Und das blockiert viele unserer Gründer einfach am Anfang. Denn wenn du nicht am Anfang groß denkst, ich sage mal, klein wird's von ganz alleine.
Ja.
Du musst schon mal groß denken am Anfang. Ja? Sonst wird das nichts mit einigermaßen groß schon nicht. Und das ist tatsächlich eine unserer größten Hemmnisse.
Ja, hast du da irgendwelche Techniken, die du dann Menschen mit an die Hand geben kannst?
Ja. Also das fängt damit an, dass ich eben versuche, den Kopf auszuschalten. Ja, wenn wir sofort irgendwie die Bewertung unserer Ideen anhand unserer Erfahrungen machen, dann landen wir immer wieder in dem, was es schon gibt und was wir schon gesehen haben. Und dafür müssen wir vom Kopf in den Bauch umschalten. Und da sind wir bei dem Thema Intuition. Und wie schaffe ich das in Workshops? Durch systematische Überforderung, indem ich Menschen Aufgaben Stelle, die sie in der zugegeben oder zur Verfügung gestellten Zeit gar nicht sinnvoll bearbeiten können. Jedenfalls nicht mit unseren bisherigen Herangehensweisen, dass ich analytisch mich an ein Thema heranräube. Deswegen kriegen bei mir die Leute für Aufgabenstellungen, wo es richtig wichtig ist, ganz viel Zeit und das sind bei mir 2 Minuten.
Okay.
Ja, also deine Reaktion zeigt mir, was ich da immer erlebe. Die sagen, geht doch nicht. Wieso geht das nicht? Woher wollt ihr das wissen? Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Ne?
Ja.
Und dann sage ich 2 Minuten, aber ich will nicht eine Lösung, ich will 5 Lösungen in 2 Minuten.
Ja.
Und kommt wirklich was bei raus. Das kommt ganz tief aus dem Bauch, aus der Intuition. Und dann knallt das richtig. Und dann geht es in Kollaboration und Co-Creation-Prozessen weiter, wo Sachen einfach explodieren. Wirklich gedanklich, emotional, leidenschaftlich explodieren. Und dann sind wir schon mal Richtung Moonshot unterwegs. Wirklich was Großes.
Ja, das ist cool, dass du das sagst. Die Erfahrung habe ich auch schon ganz oft gemacht. Sobald der Verstand eingeschaltet wird, ne, kommt man nicht mehr so richtig weiter, weil der Verstand blickt ja immer nur zurück in unsere Erlebnisse. Und je nachdem, was ich da Erlebnis hat, kann es ja auch echt extrem schädlich sein. Ne, wenn man da bis zurück in die Kindheit geht, wenn es dann, ne, du schaffst das eh nicht, du kannst ja nichts und so weiter. Das hat mir mal im ganz anderen Zusammenhang ein Therapeut erklärt, wie wichtig es ist, den Verstand auszuschalten und wirklich aus dem Herzen, oder wie du gesagt hast, aus der Intuition heraus zu handeln. Und ich meine auch, ich weiß nicht, wie du zum Thema Resilienz stehst. Auch das war mal so, ich wurde mal eingeladen in einen Podcast, da sollte ich was zum Thema Resilienz sagen. Ist jetzt schon eine Weile her, da musste ich erstmal googeln, was es überhaupt bedeutet, Resilienz. Weil ich bin auch jemand, der hat in mir gesehen, dass ich da ganz viel zu sagen kann. Ich bin aber jemand, ich würde von mir behaupten, ich handle sehr stark aus der Intuition raus. Ich kann das dann nicht immer so schön benennen mit irgendwelchen Fachbegriffen und so, sondern ich handle einfach so, wie ich handle. Und er hat offensichtlich daraus erkannt, hey, du kannst total viel zum Thema Resilienz sagen. Und ich halte auch, weil du das Thema Fuck-ups angesprochen hast, einen Umgang mit Rückschlägen. Also am besten lernt man es doch, wenn man da mehrfach durchgegangen ist und dann nämlich dieses Selbstvertrauen hat, dann, dass auch der Verstand einem dann sagt, pass mal auf, ich bin schon 5-mal hingefallen und bin 6-mal wieder aufgestanden. Kommt das rein rechnerisch hin? Egal. Ja. Dann ist der Verstand vielleicht gut, aber ganz, ganz oft ist er im Wege. Das sehe ich auch tatsächlich so. Was wird dir denn immer entgegengehalten, warum dann Unternehmer sagen, ja, nee, so richtig skalieren können wir nicht? Was haben so Unternehmer immer im Kopf? Was die Hemmnisse sind?
Ihre Erfolge, was ihre gesamte Art und Weise, wie sie bisher erfolgreich waren, das wollen sie fortsetzen. Und das ist ja auch so tiefst menschlich, weil man ein Erfolgsmuster gefunden hat, was einem sehr weit gebracht hat. Und dann kommt einer an und sagt, und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Das muss ja schon mal a priori für Kopfschütteln sorgen, weil es gegen unsere bisherige Lebenserfahrung spricht. Und was ich dann platzieren muss, ist, dass wir diese Erfolgsgeschichten aller in der Regel auf den Mustern des Industriezeitalters beruhen. Also aus der Vergangenheit. Die Muster des Digitalzeitalters, also das der Zukunft, sind andere Muster. Und deswegen kannst du mit den ganzen Erfahrungen von damals, hättest du vor rund 20 Jahren nochmal richtig was machen können, aber jetzt eben nicht mehr. Das ist eine neue Zeitrechnung. Es ist wirklich wie eine neue Zeitrechnung. Und das ist sozusagen das, was uns das so schwer macht, diesen Umstieg zu schaffen.
Ja, also heißt, also wenn ich deine Worte richtig interpretiere, bei vielen ist vielleicht das Thema Digitalisierung noch nicht so richtig angekommen, also in der vollen Blüte digital. Klar hat jeder von Digitalisierung schon gehört und man sagt, ich mache jetzt keine persönlichen Gespräche mehr, sondern per Zoom, aber das ist ja nicht Digitalisierung, also zumindest nicht, vermutlich nicht in deiner Welt, wie du Digitalisierung denkst.
Ja, also wir versuchen dann das, was wir bisher gemacht haben, einfach jetzt digital weiterzusetzen, anstatt zu erkennen, dass das ein kompletter Game Changer, also vielleicht ein schönes Beispiel.
Ja.
Also der Übergang von der Schallplatte zur CD, das war auch schon Digitalisierung, weil wir nämlich aus analogen Daten auch von der Schallplatte, dieser großen schwarzen Scheibe auf die kleine silbere, umgestiegen sind, die dann auf einmal digitale Informationen verarbeitet haben. Wir konnten im CD-Player diese Musik abhören. Das war ja eine riesen Innovation. So, aber am Ende des Tages war es nur eine inkrementelle Innovation. Das heißt, eine Sache wurde besser gemacht, aber sämtliche Wertschöpfungsstufen sind erhalten geblieben. Das Pressen, das Lagern, das Transportieren, das in den Handel bringen, dort ausliegen und so weiter. Und der echte Game Changer war dann mit MP3, wo wir Streaming machen konnten. Und das war sozusagen die wirkliche Zeitenwende. Weil auf einmal brauchte ich diese ganzen Wertschöpfungsstufen nicht mehr. Genau das findet jetzt überall statt. Die Daten wurden von analog auf digital übertragen. Das waren unsere Computer. Jetzt findet es statt, dass letztendlich die Services wie Musik in der Lage sind, materiefrei durch unser System zu bilden. Alles.
Ja, da kann ich total relaten mit. Siehst ja hinterher auch noch hinter mir noch eine Schallplatte und Schallplattenspieler. Ja. Da finde ich ja ganz spannend, aber du hast es ja gerade schön erklärt mit diesem Fachbegriff, den ich wieder vergessen habe.
Inkrementelle Innovation.
Ja, weil man muss ja jetzt sagen, die Schallplatte hat überlebt, die CD nicht.
Mhm. Krass, ne?
Das ist richtig krass, weil es ja offensichtlich noch Liebhaber gibt, wie jetzt mich. Ich würde sagen, der Klang auf einer Schallplatte ist immer besser als auf einer CD und wahrscheinlich auch als im Digitalen. Und die Vorteile zwischen CD und Vinyl haben sich nicht so richtig erschlossen. Klar liebe ich digital zu streamen, weil ich kann es halt überall machen. Ich muss meinen Plattenspieler nicht mitschleppen. Ich kann es immer hören, wann ich will. Also das verstehe ich. Und von daher kann ich auch gut nachvollziehen, dass es die CD nicht überlebt hat. Und mit deiner Erklärung ist es ja noch ein Stück weit nachvollziehbarer sogar, weil die CD ja gar nicht so viel Probleme jetzt gelöst hat. Wertschöpfungsketten waren identisch und so weiter. Also finde ich sehr spannend, das Beispiel an der Stelle.
Und für diese sozusagen neue Zeitenwende fehlt uns in Deutschland der Begriff. Und das, was sozusagen meine Arbeit die letzten Jahre war dafür überhaupt erstmal eine Logik zu finden, mit der wir das beschreiben können. Und das ist mein Spezialthema exponentielle Innovation.
Ja.
Nämlich Sachen zu entwickeln, die exponentiell skalieren. Und sie können dann exponentiell skalieren, wenn sie eben komplett automatisierbar und in digitaler Form produziert werden können. Und dafür gibt es Muster, mit denen man in der Lage ist, solche Produkte zu entwickeln. Und das ist sozusagen mein Kern. Also wer zu mir kommt, der darf sich mit mir auch über die Frage der exponentiellen Skalierung hermachen, weil am Ende des Tages das ist, sein wird, was langfristig wettbewerbsfähig ist.
Ja, und wie siehst du da, also du hast ja schon ein bisschen angedeutet, wie da Deutschland aktuell aufgestellt ist in dem Bereich. Oder wo fehlt es?
Ja, es fehlt vor allen Dingen am Mindset.
Ja.
Da schließt sich der Kreis. Ne? Wir beide schmunzeln, wir wissen, wovon wir reden. Unser Bildungssystem, was uns wirklich nicht beibringt, groß zu denken. Deswegen rewire your brain. Wir müssen ganz neu unser Gehirn erst wieder für diese Art und Weise zu denken ready machen. Ein schönes Beispiel noch dazu. Machen wir jetzt mal hier ein Live-Experiment,
ja. Geil.
Wie weit kann man mit 30 Schritten gehen?
Wie weit man mit 30 Schritten gehen kann? In Metern oder was? Oder,
ja.
Oder soll ich einfach sagen, sehr weit?
Nee, das wäre mir jetzt ein bisschen unpräzise. Aber in Schritten oder in Metern? In Metern, ja, in Metern. 30 Schritte.
So weit, wie ich gehen möchte. Ich würde mal sagen, wenn ich springe, weiß nicht, was ein Sprung ist. 60 Meter.
Also. Das wäre schon richtig klasse. 30 Meter, 60 Meter, so jeder Schritt ein Meter. Und damit bist du mit 2 Metern pro Schritt.
Ach ja, stimmt. Schon ja, falsch gerechnet. Das mit Mathe-Leistungskurs.
Ja, das ist. Hört kein Lehrer hier zu. Hätten noch unseren ersten Kommentar hätten schon alle abgemacht. Aber wir meinen das alles wertschätzend.
Ja.
So, so. Damit wenn, sozusagen bist du, wir alle laufen in die gleiche Falle. Wenn wir sagen, wir unterstellen jetzt schon 30 lineare Schritte,
ja,
die wir immer gegangen sind. Unsere gesamte Vorstellungskraft ist geprägt von unserer bisherigen Erfahrung. Und deswegen immer genau da drauf. Weil wir, wieso können wir uns nicht vorstellen, dass wir 30 exponentielle Schritte gehen? Da ist jeder Schritt doppelt so groß wie der davor. 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter, 8 Meter, 16 Meter, 32 Meter. Und damit könnten wir 25 Mal um die Welt laufen. Und genau deswegen können wir uns sozusagen am Anfang, ohne dass wir unser Gehirn überhaupt ein bisschen dafür trainieren, diese Skalierung gar nicht vorstellen, weil sie nicht in unserem Erfahrungsbereich ist, weil wir in der Schule mal irgendwie 2 Wochen uns mit dem Thema beschäftigt haben und das auch schnell wieder weggewischt haben.
Mhm.
Aber den tieferen Sinn dahinter, dass man genauso arbeiten kann, nicht verstanden haben. Und das Zweite ist, dass uns, also jetzt mit dem, was wir geforscht haben und wo ich mehrere Bücher zu publiziert habe und wofür ich auch im Exponential Innovation Institute verstehe, auch Strategien haben, mit denen wir das systematisch erreichen können. Also strategisches Management. Wie muss ich ein Geschäftsmodell bauen, damit es auf diese Wachstumskurve geht? So, das ist mein Thema.
Ja, hast du irgendwelche Ansätze oder bist du in irgendwelchen, weiß ich nicht, Netzwerken mit drin, dass man versucht, am Schulungssystem mal zu arbeiten? Oder?
Ja, das ist ganz witzig. Eigentlich komme ich aus der Schule oder aus der Bildung. Ja? Ich habe mal angefangen, mein erster Beruf war es, neue Berufe zu erfinden.
Okay.
Also, muss ja auch irgendjemand machen. Und ich war irgendwie dabei und habe wohl so 50 duale Ausbildungsberufe mit erfunden. Mechatroniker, Veranstaltungstechnik, Mediengestalter, all solche Berufe. Da gibt es Leute, die machen das. Und da war ich einer von.
Okay.
So, und da war ich ganz tief in der Bildung. Danach war ich 5 Jahre Geschäftsführer Bildung der Handelskammer Hamburg. Und jetzt bin ich die letzten Jahre mit Hochschulbildung, jetzt mit dem ganzen Innovationsthema und so, habe ich mich von der Bildung ganz schön auch entfernt. Aber im Moment komme ich mehr und mehr dahin wieder zurück, weil ich erkenne, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur Spätfolgen unserer Bildung behandle.
Mhm.
Dass ich dabei helfe, dass Menschen das, was ihnen da widerfahren ist, überwinden können. Um das mal ganz brutal zu sagen. Und das ist doch doof, wenn wir diese, wenn wir diesen Leidensprozess einfach verhindern könnten, wenn wir die Bildung so entwickeln würden, dass da Menschen rauskommen, die frei sind, die mutig sind, die an sich selber glauben, die Lust haben, die Welt zu verändern und nicht sofort Angst haben, wenn sie an irgendeine Veränderung denken. Ja? Das wäre doch ein Traum. Und irgendwie lande ich da gerade wieder. Ich habe mehr solche Gespräche und Einladungen jetzt auch, Projekte in diese Richtung, wo ich denke, eigentlich schließt sich gerade so ein Kreis nochmal.
Ja, also dass du auch tatsächlich in Schulen reingehst?
Hm. Ja. Ich habe 2 Wochen eine Keynote gehalten vor 140 Lehramtsstudierenden.
Ah, cool.
Ja, und da habe ich nur über das Thema Eigenverantwortung und Selbstliebe gesprochen, über die Frage der Selbstwirksamkeit und der Selbstorganisation. Wenn wir es als Zielbild haben, dass Menschen in der Lage sind, sich selber zu entwickeln, ihre Potenziale zu heben, dann sind sie auf einmal in der Lage, unabhängig von Lehrern, sich also eigentlich alles selbst beizubringen und sie in diese Kraft zu versetzen, dann wäre das eine wundervolle Aufgabe eines Lehrers. Und wann die sich jetzt Mathe, Englisch, Deutsch und so weiter beibringen, das ist auch ein Stück weit dann in deren Verantwortung. Aber sie würden es immer aus der Kraft heraus und aus der Überzeugung heraus, dass sie es können und dass sie gut sind, herausmachen. Das ist ein wundervolles Menschenbild und ein wundervolles Bildungsideal, dass wir das produzieren würden. Aber der Auftrag des Bildungssystems war es bisher, Menschen zu produzieren, die nicht mutig, die nicht groß denken, die nicht frei sind, sondern das Bildungssystem hat seinen Ursprung da, wo es darum ging, Menschen zu bilden, die im Preußentum als Soldaten einsetzbar waren, die im Industriezeitalter die Maschinen bedienen und die in der Gesellschaft alles konsumieren, was man ihnen als Konsumierungs interessant präsentiert, ja. Und das sind Menschen, die die nicht in dieser Kraft sind, ne?
Ja, seit wann trägst du denn diese Erkenntnis für dich mit rum? Und seit wann hast du dich damit angefangen mit Selbstliebe? Und es ist ja alles so ein bisschen unter dem Eckmantel Spiritualität.
Ja, das ist definitiv. Wann bin ich darauf gekommen? Eigentlich, meine Bildungsreise hat drei Stufen. Also die erste ist, ich habe gedacht, ich müsste viel Fachwissen wissen. Und je mehr Fachwissen ich weiß, umso besser bin ich. Und ich muss noch das Fachwissen haben und das und das. So, die zweite, und da habe ich gemerkt, das funktioniert alles nicht. Das kriege ich nicht in die Umsetzung, nicht in die ins Machen. Ne? Dann war die zweite Phase, hat Uwe geglaubt, er müsste Methodenwissen haben und hat sich Methoden reingezogen, bis der Arzt kommt und kann wirklich das und dies und das und das und das. Und als das alles nicht reicht, habe ich auch noch angefangen, Bücher über andere Methoden zu schreiben, weil es offensichtlich noch einen Bedarf an Methoden gab. Und dann hat das wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Und dann bin ich erst auf diese Ebene der ganzen Psychologie, wenn du so willst, gekommen und habe gemerkt, es gibt Menschen, die in der Lage sind, wirksam zu sein und zu handeln. Und es gibt andere, die sind blockiert schon am Start. Und dann habe ich gemerkt, das sind die Art und Weise, wie ich über mich selber denke, macht den Unterschied. So, und das habe ich bei anderen gesehen. Dann habe ich mich selber gefragt, mit welchen Glaubenssätzen bin ich denn so unterwegs? Bei allen Dingen, die ich irgendwie ja schon hinbekommen habe, habe ich trotzdem gespürt, dass ich innerlich mich manchmal frage, ob ich gut bin, ob ich genüge und ob das reicht und ob ich nicht mehr machen muss. Ich habe also mit mir defizitär gesprochen. Ich habe einen Mangel in mich gesehen. Und irgendwie habe ich es geschafft, das jetzt einfach mal zu ignorieren und zu sagen, ich bin einfach gut.
Ja,
gut wie ich bin und Punkt.
Ja, hast du das alleine für dich geschafft oder hast du dir selber Coach, Therapeuten oder was an die Seite geholt?
Die krassesten, coolsten Leute kennengelernt mal wieder, die so unterwegs waren, die mich mitgenommen haben, diese Art und Weise des Denkens. Und dann habe ich mich ganz viel mit Gerald Hüther beschäftigt. Du nix für die uns hier nur hören, ne? Der ist dir auch begegnet.
Ist mir gar nicht persönlich begegnet, also auch nicht in Buchform oder so begegnet, aber mir sind ganz viele Leute begegnet.
Ja, ist er auch nie begegnet, sondern mir sind nur seine Podcasts, seine ganzen Videos und seine Bücher begegnet. Und ich muss sagen, er hat das für mich so wundervoll und einfach beschrieben. Deswegen kann ich da heute drüber reden, aber das hat er sozusagen geschafft für mich. Und ich habe mir das bloß angeeignet. Was ich jetzt aber mache, ich kann mit dieser Art und Weise wieder zurückgehen zu meiner Methodenkompetenz und zu meinem Fachwissen. Auf einmal ist das wirksam. Das ist eigentlich der Knaller.
Ja. Ja, das ist so spannend. Ne? Ich hatte das ja im Vorgespräch schon gerade gesagt, dass so seit einem halben Jahr etwa bei mir auch so ein Change stattgefunden hat.
Erzähl mal, was ist bei dir auch so gewesen?
Und ich total abgetaucht bin in diese Welt. Bei mir ist es, also zumindest vordergründig gar nicht aus dem Business-Kontext heraus entstanden, sondern aus dem privaten Kontext heraus. Ich war da, ich nenne es mal so, gefangen in einer, ist ja auch immer so ein überstrapaziertes Wort. Ich sage das jetzt einfach nur, weil es ein bisschen dramatischer klingt. Und viele nennen es so, in einer toxischen Beziehung, privaten Beziehung, gefangen gewesen. Und hatte da lange mit zu kämpfen, vor allem dann, als ich irgendwann für mich entschieden habe, ich möchte da raus und ich habe es da einfach nicht rausgeschafft. Hat ja auch ganz viel mit sich selber zu tun. Ne? Deswegen gebe ich niemand anderem die Schuld, in Anführungsstrichen, außer mir selber. Ich muss mich fragen, warum bin ich da reingekommen und warum ist mir so schwer raus. Aber auf jeden Fall war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte da raus. Und das hat noch anderthalb Jahre gedauert ungefähr oder ein Jahr, sag ich mal. War zu dem Zeitpunkt auch schon beim Heilpraktiker, Therapeuten, der mir da wirklich viel geholfen hat. Hat auch ein bisschen gedauert, bis es bei mir gewirkt hat. Er ist auch schon spirituell unterwegs gewesen. Und da konnte man mich ja wahrscheinlich vor anderthalb Jahren noch mit jagen. Ne, wo ich sage, was ist das denn, ne, für ein Blödsinn und so. Und aber er hat das wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und über Umwege, und das hat jetzt doch was mit dem Geschäftlichen zu tun, weil ich hatte angefangen, über Fuck-Ups zu sprechen. Einfach, weil ich Bock da drauf hatte. Also habe ich mir jetzt erstmal so gesagt, dass ich den Bock drauf habe. Und ich habe dann jemanden gefragt, weil wir hier in Kassel, bin ich dann auf einmal auf Menschen getroffen, die auch Lust hatten, über Fuck-Ups zu sprechen und da was auf die Beine, ist ja immer so, ne, wenn man auf einmal sowas hat für sich, ne, auf einmal trifft man die ganzen Leute, die, ne, baut sich das Netzwerk da so auf, und ich habe dann jemanden gefragt, mit dem ich schon mal zusammen selbstständig war, hast du Bock auf der Fuck-Up-Night hier in Kassel auch zu sprechen, der da auch erst so ein bisschen sich so geziert, ja, so wohlfühl, aber nee, mach ich, komm, habe ich Bock drauf. Und der hat mir einen Kontakt zu Nicole Jukic gegeben und meinte, sprich sie mal an, die wäre auch total prädestiniert dafür. Und ich so, ja, okay, kenne ich nicht, aber vielleicht ist sie auch, ne, für den Podcast interessant. Und dann hat er den Kontakt hergestellt zwischen uns. Und ich bin mit ihr in Kontakt getreten. Das erste Telefonat, das war schon game-changing für mich einfach. Und sie ist zum Beispiel auch, sie ist Potenzialentfaltungscoach nach Gerald Hüther. Daher kenne ich Gerald Hüther. Und das war so ein crazy Telefonat erstmal. Und also das war schon, dann haben wir uns getroffen und sind dann jetzt auch zusammengekommen. Und über sie habe ich eigentlich das ganze Netzwerk so in diese Szene reinbekommen. Und wenn man da einmal drinne ist, trifft man ja gefühlt nur noch Leute. Weil ich habe gestern wieder einen Podcast aufgenommen, da ging es auch um Gerald Hüther auf einmal. Ich wusste das vorher nicht, dass der Gesprächspartner auch danach. Und der wurde mir auch empfohlen. Und das ist einfach so crazy. Und das macht so richtig, richtig Spaß. Mhm. Und sie hat mir dann noch einen Kontakt zu Lars Ahmed gegeben. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also den habe ich jetzt, Kontakt heißt, den Podcast, Bücher und so empfohlen. Ich habe mir einen Podcast angehört von ihm, und das war wirklich game-changing für mich, weil ich hing da immer noch so gefangen in dieser toxischen Beziehung, kam nicht richtig raus, und das werde ich nie vergessen. Ich saß im Zug und ging auch wieder um Fuck-Up. Sie hat mir den Link zu den Podcast-Folge von Lars Ahmed geschickt, habe gesagt, hör dir es mal an, der könnte auch interessant sein zum Thema Fuck-Up-Podcast, ne, kannst du mal einladen, weil er spricht in dieser Folge auch über einen Fuck-Up, den er selber erlebt hat. Und dann hörte ich mir das so an, und ich war in so einem überfüllten Zug, weil vorher ist ein Zug ausgefallen, und dann saß ich im Gang nur. Und ich saß da auch mit diesen Kopfhörern, die ich jetzt auf habe, also große Kopfhörer. Und dann musste permanent, weil ich saß auf so einer Treppenstufe von den Türen. Und dann hat Andor die Seite gewechselt, wo man ein- und aussteigt. Ich musste permanent die Seite wechseln. Und dann war mal, dann hatte ich einen Podcast gehört, und es waren noch 2 Minuten zu hören. Das will ich nie vergessen. Und ich musste wieder wechseln, habe einen Laptop so zusammengeklappt. Dann war die Internetverbindung weg. Dann hat man erst, ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal kriegt man nicht so schnell wieder Internet in der Bahn und bla. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, höre ich mir die 2 Minuten jetzt noch an oder nicht? Kein Bock, kriege Internet nicht. Habe erst gedacht, ich höre sie mir nicht mehr an. Und irgendwas hat er mir gesagt, ach komm, ich höre sie mir jetzt doch noch zu Ende an, das ist doch 2 Minuten, höre ich noch. Und diese 2 Minuten waren wirklich game-changing. Da hat Lars Ahmed erklärt, aus seiner Sicht, was für ihn der Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen ist. Und ich habe verstanden, wie wichtig es ist, loszulassen, um überhaupt Neues zu machen. Und das war so simpel einfach. Also wenn du das jemandem erzählst, jeder sagt so, ja okay, ist ja logisch, so nach dem Motto, ne? Aber für mich war das, boah, krass. Und von da an war die toxische Beziehung für mich Geschichte. Also ich konnte loslassen einfach. Ich konnte loslassen. Und das war crazy. Ich habe durch diesen Zug geschrien, ne? Weil ich da schon wusste, geil, das war der Game Changer.
Ja.
Und das war crazy. Und das war so im Sommer diesen Jahres. Und seitdem, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, sind so viele nur geile, positive Sachen passiert.
Ja,
also nicht nur, dass jetzt jeder Tag Sonnenschein ist, klar, aber in Gänze, wie viele neue Leute ich kennengelernt habe. Und das Allerbeste ist, wie ich mich verändert habe. Das Thema Selbstliebe, ne? Ich habe auf einmal Selbstliebe gespürt. Ich habe mich auf einmal damit angefangen, Dinge nur für mich zu machen. Und nur, weil ich Bock habe, sie zu machen, ist mir egal, was ein anderer dazu sagt. Ich, also so banale Dinge, die Plattenspieler, die du hinter mir siehst, die konnte ich wahrscheinlich 5 Jahre lang nicht mehr nutzen, weil der eine defekt war und bei dem anderen war auch irgendwas. Und mir ist Musik eigentlich so wichtig. Ich konnte mich nicht aufraffen. Ab diesem Zeitpunkt war für mich völlig klar, ich nehme jetzt einfach diese Plattenspieler, pack sie ein, lass sie reparieren. Mein Keller, den wollte ich immer entrümpeln. Ne? 5 Jahre lang nicht gemacht. Auf einmal, zack, bumm, hingegangen, ja. Keller entrümpelt. Ja. Und da gibt's, das sind ja nur so Kleinigkeiten, ne? Aber das zeigt halt einfach, ne, crazy. Also, mega.
Das Leben ist die Summe der Kleinigkeiten, ne?
Ja, absolut, absolut. Absolut. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass ich auch gesagt habe, ich möchte jetzt nicht unbedingt meine Beratungstätigkeit weiterentwickeln, sondern möchte, weil ich der Auffassung bin, wir haben ja jetzt schon so viel, auch wir beide jetzt über Mindset gesprochen, wie wichtig der Unternehmer ist. Und ich möchte jetzt einfach Beratungsangebote schaffen, die jetzt nicht durch mich jetzt kommen, aber ein Netzwerk schaffen oder aufbauen, dass viel mehr Unternehmer auch in die Lage versetzt werden, in den Genuss dieses Glücksgefühles zu kommen und dieses Changes.
Mhm.
Und das ist so das, was ich für mich für 2025 noch auf der Agenda habe.
Das wird knallen, das wird exponentiell wachsen, weil das Bedürfnis danach ist riesengroß. Und dass hier zwei Männer auch noch öffentlich über sowas sprechen, zeigt, wie weit wir auch sind, wie wir uns selber das rausnehmen, über diese auf den ersten Blick nicht männlichen Themen zu sprechen.
Ja.
Und ich sage immer, das ist viel härter als alles andere, weil wir auf einmal nämlich offen sind und auf den ersten Blick verletzlich sind und auf den zweiten Blick überhaupt nicht. Weil was ist stärker, als über seine Gefühle und seine Liebe und seine Traurigkeit und überhaupt, was einem da den ganzen Tag so begegnet, zu sprechen. Und danke, dass du das alles so hier mit allen geteilt hast, sag ich mal.
Als ja, sehr gerne. Danke an alle, die mich dazu gebracht haben.
Ja, das ist krass, ne? Diese Dankbarkeit. Dankbarkeit ist nämlich schon die kleine Schwester von bedingungsloser Liebe.
Ja.
Wenn man das schon verstanden hat, dass wir für so vieles jeden Tag, wenn wir aufstehen, schon mal dankbar sein können. Und das führt natürlich zu einer ganz anderen Einstellung zu unserem Leben, ne?
Ja, ich wurde neulich auch gefragt im Rahmen von so einer Videoproduktion, wenn ich einen Wunsch frei hätte, was ich bewirken kann, ne, was alle Menschen irgendwie bekommen sollen oder was verändert wird, da war auch meine Antwort war, ich würde mir wünschen, dass ich bewirken kann, dass jeder Selbstliebe entwickelt.
Ja.
Weil das wäre die Lösung für alles.
Ja, und diese ganzen Leute, die im Defizit unterwegs sind, ihr Ego nicht im Griff haben und meinen, dass sie sich über die Menschen stellen müssen und uns zu erzählen haben, was wir zu tun und zu lassen haben, und zwar mit einem kein guten Menschenbild, diese Leute würden dann hoffentlich ihr Verhalten ändern. Ja. Und dann wäre diese Welt auch ganz schön viel friedvoller. Das
absolut, ja.
Ein Traum. Das mach mal. Ich bin dafür, dass du das jetzt einfach mal machst.
Ja, mache ich.
Ja.
Ich arbeite dran, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe sozusagen zum Thema Liebe und Loslassen noch auch noch was, was mir die Augen geöffnet hat und vielleicht du auch noch schon anders oder an gleicher Stelle wahrgenommen hast. Es gibt so ein Buch, das heißt Lola-Prinzip.
Ich habe es nur gehört, ich habe es selber nicht gelesen.
Dann kriegst du jetzt die Zusammenfassung, weil die ist sehr einfach und sehr klar. Loslassen und Liebe sind auch untrennbar miteinander verbunden. Nämlich dann, wenn du jemanden liebst, dann kannst du ihn nicht einengen und versuchen zu klammern.
Mhm.
Du wirklich möchtest, dass er glücklich ist und zwar so glücklich, wie es irgendwie nur geht. Und wenn er dazu wachsen will, sich verändern will, um dann möglicherweise sogar den Antrieb zu haben, dich zu verlassen und woanders hinzugehen, dann ist das etwas, das ist, wenn du das wirklich dem anderen wirklich wünschst, von reinem Herzen und von tiefstem Inneren wirklich wünschst, dass er glücklich ist, dann wird es keinen anderen Ort geben, wo er glücklich sein kann, als an deiner Seite. Das ist eine paradoxe Beziehung. Nur weil ich es loslasse, heißt es nicht, dass ich es verliere, sondern dass ich eigentlich, weil ich ohne Zwang und ohne Krampf es mir von ganzem Herzen wünsche, dass der andere wächst und dass er in der Liebe unterwegs ist und ohne dass ich ihn dazu missbrauche, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Umso mehr ich loslasse, umso enger wird die Beziehung sein.
Ja, deswegen hast du dich wahrscheinlich auch im Vorgespräch, ich glaube, das war nicht hier jetzt on air, als Experte für Deep Love bezeichnet.
Ja, also, jetzt hat es hoffentlich keiner mitgehört. Ja. Man weiß, was ich jetzt hier für Anfragen kriege. Aber es ist wirklich, also sich auf diese Reise zu machen, wenn das mal Experte ist, wann ist man denn Experte? Wann ist man angekommen? Es geht nicht
Ist doch
um.
nie angekommen, oder?
Nee, wir sind nur
Ja.
unterwegs,
Immer auf
ja.
der Reise,
Immer
klar.
auf der Reise. Und das ist ja das Geile, dass man weiß, da passiert jetzt noch so viel und ich kann gar nicht fertig werden. Da ist noch so viel zu erleben. Also, ich bin Experte für Deep Love.
Ja, geil. Sehr
Habe ich
gut.
entschieden, habe ich entschieden.
Nee, es ist super. Auf jeden Fall habe ich jetzt entschieden, dass du auf jeden Fall, wenn du magst, Teil des Netzwerkes sein musst,
Ich
dass wir
bin
Selbstliebe in die Welt raustragen.
ja mega, also ich bin dabei.
Ja, sehr schön. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz den Bogen schlagen zurück zur Skalierung und was andere oder was Unternehmen vielleicht oder Unternehmer davon abhält, wirklich die Potenziale abzurufen, die sie haben, die exponentielle Skalierung durchzuführen, so wie du es nennst, war auch in dem Gespräch das Thema Mitarbeiter. Ne, jetzt gehen wir mal davon aus, den Unternehmer hast du geknackt. Der hat jetzt das richtige Mindset, möchte loslegen, dann hört man ja ganz häufig, was einen noch davon abhält, ich finde nicht die richtigen Mitarbeiter. Hätte man mit Selbstliebe auch schon wieder erledigt, wenn jeder nicht im Mangel wäre. Ist das ein Thema, was dir häufig begegnet?
Ja, und dann ist meine Antwort, dann haben die Mitarbeiter den falschen Chef.
Ja. Okay.
Weil ich habe die Mitarbeiter, die ich mir in meinen kühnsten Träumen und Wünschen vorstelle, habe ich tatsächlich vor mir.
Ja.
Und es ist wir sind jetzt gerade sehr schnell über das Lola-Prinzip rübergesprungen, also haben uns nur mit Liebe und Loslassen, aber nicht mit den zwei anderen Buchstaben, Aktion gleich Reaktion, beschäftigt. Das Leben spiegelt mir das, was ich in das Leben rein gebe. Wenn ich also wirklich an meine Mitarbeiter, an mein Team, an mein Umfeld glaube, dann wird mir das Umfeld genau das spiegeln. Und es macht also den Unterschied, ob ich an meine Mitarbeiter glaube, dass sie groß, stark, mutig und dass sie wachsen und dass sie voller Tatendrang sich an die Arbeit machen, oder ob ich an sie denke, dass sie defizitär sind, dass sie lauter Mängel haben. Und das macht den Unterschied aus. Und ich empfehle allen, seinen Blickwinkel zu überprüfen, ob man aus dem Defizit oder aus der absoluten Positivität und Optimismusbrille heraus auf sein Team guckt.
Ja, sehr schön. Wir hatten da noch, also in dem Gespräch bei der Gründerwoche noch den Begriff der Intrapreneure mit ins Rennen geworfen, der ja in Deutschland auch nicht so wirklich geläufig ist. Vielleicht bei vielen Unternehmern, Chefs oder so auch gar nicht gewünscht ist.
Soll ich mal einen Satz dazu
Ja,
sagen?
sehr gerne.
Eine Einladung, ne? Oder nochmal einen Test, ob ich mich daran erinnere, was ich da gesagt habe. Dann können alle das nebeneinander halten. Ich glaube, dass ich da gesagt habe und auch so meine und immer noch vertrete, dass Intrapreneure eigentlich sozusagen die Zukunft sind für sich selbst, aber auch für die Unternehmen. Und wenn das die Unternehmen verstehen, dass sie die Menschen wirklich zu diesem, zu dieser, ja, zu Unternehmern im Unternehmen machen, das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Jeder an seiner Stelle richtig Gas gibt, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Weil am Ende kann es der Chef alleine nicht schaffen, sondern er braucht richtig, richtig, richtig coole, viele geile Mitarbeiter. Und die muss er sich wünschen und dann muss er an die glauben und dann kriegt er sie auch.
Ja, pass auf, jetzt aus dem Ego heraus, das habe ich nämlich in das Gespräch eingebracht damals, die Intrapreneure. Ich wollte nur von dir mal hören, wie du das siehst.
Habe ich sehr widersprochen oder ging
Nee, das? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wow. Genau das Gleiche gesagt. Also warum sollte man da auch, also geht ja gar nicht.
Gut aufgepasst.
Dazu widersprechen. Was ich total spannend fand, als wir dann die Nachbesprechung hatten mit der Commerzbank. Ich habe jetzt ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis. Tut mir total leid. Wie heißt der nochmal, der Host sozusagen war? Weißt du es noch? Oder?
Also Frank hat uns zusammengebracht.
Genau, das weiß ich auch. Ja. Wie reicht es?
Nicht Sascha?
Nee, Sascha ist der Technik-Dude gewesen.
Er war auch super.
Ja, die waren alle super. Aber ich habe wirklich, es liegt einfach dran, ich habe ein miserables Namensgedächtnis. Der hatte es auf jeden Fall zusammengefasst, was für ihn hängen geblieben ist. Und er hatte 4 Punkte genannt. Und das fand ich so geil, weil es mich nochmal bestätigt hat, mit welchem Vorurteil, sage ich mal, ich in diese Veranstaltung reingegangen bin, um was da jetzt diskutiert wird. Und das ist alles sehr technisch, sage ich mal, ist. Und bei ihm ist hängen geblieben, die kindliche Tugend bewahren, den Wahnsinn entfachen, ein Satz auf jeden Fall von dir. Intrapreneure ist bei ihm hängen geblieben. Und ein weiterer Satz von dir, was ich richtig geil fand, wenn ich ein Problem habe, ist es auch ein Problem für andere und damit vielleicht ein neues Geschäftsmodell oder eine neue Opportunity. Weil das fand ich richtig geil. Da wurden, also für die Zuhörende, uns, nachdem wir da alle so ein bisschen gesprochen haben und die Commerzbank eher Fragen gestellt hat, war der Panel ja offen und jeder, der dabei war, durfte Fragen stellen. Und es wurde eine Frage gestellt, ich weiß sie nicht mehr mal ganz genau, aber auf jeden Fall auf ein Problem hin, was man hat. Und du mega cool gekontert hast, dass du, ja, ich fand das echt sehr smart, dass du gesagt hast, ja, klar, ist erstmal ein Problem, aber dieses Problem kann auch eine neue Opportunity sein. Und das ist ja einfach eine geile Betrachtungsweise.
Definitiv. Und ich sag mal, wenn das richtig wehtut, umso besser, ja. Dann müssen wir da ran. Dann ist es richtig geil.
Ja. Ja, cool. Ich habe jetzt noch wie nenne ich das denn jetzt hier? Zwei Kategorien, das wollte ich sagen, hier in diesem Podcast. Eine nennt sich Freestyle, andere nennt sich Props. Beim Freestyle geht es darum, eigentlich ein bisschen ähnlich wie jetzt oder wie eben. Ich stelle dir eine Frage und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt und Props machen wir dann gleich.
Kann ich mit Ja oder Nein antworten? Oder?
Es sind keine Ja-Nein-Fragen. Okay. Bin Profi.
Bereit.
Ja. Wie würdest du ganz persönlich für dich unternehmerische Freiheit definieren?
Ich genieße gerade zwei Sachen und das trifft zwar für mich im Moment persönlich stark. Ich habe das Glück, dass ich jeden Tag mit Leuten zu tun habe, die wollen. Und ich habe jeden Tag die Freiheit, nicht irgendwelchen Gremien berichten zu müssen, die von mir irgendwas hören wollen, was ich ihnen nicht gerade nennen kann. Wo ich eine Geschichte darüber rumbasteln muss, dass die damit irgendwie doch klarkommen, dass ich mal wieder was anderes gemacht habe. So, und das sind die beiden Sachen, die ich gerade selber als unternehmerische Freiheit sehr genieße.
Ja, cool. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, und ich vertrete gleichzeitig die These, man kann das Glück nicht erzwingen, aber man kann die Wahrscheinlichkeit für Glück dramatisch erhöhen, indem man ein bisschen mit Strategie arbeitet.
Ja, Was würdest du sagen, da musst du dich jetzt mal auf eins festlegen, auch wenn es schwierig ist, was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründer, Gründer oder Gründerin mitbringen sollte?
Das ist so ein bisschen wie am Anfang des Gesprächs, mit Bock, wirklich Bock zu haben. Und deswegen packe ich jetzt nochmal noch eine Sache dazu, und die das dann abrundet, zuhören zu können. Wir werden alle ausgebildet, um reden zu können und sind perfekt im Reden. Aber ich glaube, zuhören ist die nächste Dimension von gut sein. Das ist es wirklich. Wer das kann und verstehen kann und will, um dann auch noch mehr verstanden zu werden. Aber das fängt mit dir selber an, zuzuhören.
Ja, geil. Hast du jetzt in deiner beruflichen Laufbahn sowas wie so einen Lieblingsscheitermoment? Also wo du irgendwie, ich sag mal, hart auf die Fresse gefallen bist, was sich auch echt erst scheiße angefühlt hat, aber danach ist genau daraus etwas Großartiges entstanden?
Ja, ich habe gerade vor 3 Wochen meinen ersten TED-Talk machen dürfen.
Okay.
Und da habe ich von meinem Life-Changing Moment erzählt. Ich habe dieses Privileg, da eine Hochschule zu leiten und aufzubauen, empfunden als unfassbare Möglichkeit, meinen Purpose zu leben, nämlich andere Menschen auf die Zukunft vorzubereiten und sie zu Pionieren dieser Zukunft zu machen. Der ist zerplatzt wie eine Seifenblase.
Okay.
Als wir einen Speaker hatten, der kam gerade aus Silicon Valley wieder und er erzählte, dass dort die Menschen ganz anders denken und handeln als bei uns und dass die Zukunft erobern und gestalten, weil die revolutionär und exponentiell denken. Und bei uns denkt keiner revolutionär und exponentiell. Wir werden ausgebildet, Regeln zu befolgen, Anweisungen auszuführen, irgendwelche Checklisten zu bearbeiten. Und das habe ich 13 Jahre lang gemacht und habe das gar nicht gemerkt.
Mhm.
Und als ich das gemerkt habe, war es wirklich nach 13 Jahren zu sagen, versuchen wir das zu verändern. Und dann habe ich einiges versucht, um festzustellen, dass das Bildungssystem dafür aber gar nicht da ist, solche Menschen zu bauen und dass Akkreditierungsprozesse, Aufsichten, Vorgaben, Gesetze, Regeln, Normen, Standards, alle geschaffen worden sind, das zu verhindern. Und das war für mich wirklich auch Scheitern, um aber danach zu erkennen, kann ich auch selber ändern, muss ich doch nicht mitmachen. Gehe ich raus und mache mein eigenes Ding. Und so bin ich jetzt unterwegs, das, worin ich dran glaube, groß, stark und mutig zu sein, zu machen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich nach 13 Jahren gemerkt habe, dass das, was ich da geglaubt habe, gar nicht stimmt.
Ja, geil. Ja, richtig krass, schön. Ja, richtig schön. Was ist das?
Ich muss dazu sagen, das ist auch nur meine Sicht, ja, auf die Dinge. Und ich habe hier auch nicht den Anspruch, sozusagen allgemeinwürdig zu sprechen. Aber meine Sicht der Dinge ist genau so.
Ja, was ist das oder was ist dein Lieblingskonzert, auf dem du bisher warst?
Ich bin ja so ein bisschen heiser. Ich war gestern bei Fanta 4.
Ah, okay.
Mit den Fantas in Hamburg abgefeiert. Aber das ist sozusagen die schnelle Antwort. Die wahre Antwort ist, ich bin so Fan von den Beginner und von Jan Delay. Da geht immer was.
Okay, sehr schön. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde, und die kommt jetzt in unserem Szenario vorbei, und sagst, du darfst dir eine Superkraft auswählen, die du bis zum Ende an deinem Leben hast, welche Superkraft hättest du gerne?
Welche Superkraft hätte Uwe gerne? Ich würde das Herz sprechen zu lassen bei den Menschen, dass sie wirklich Gefühle zulassen und ihre Ego-Spielchen, so viele, einfach mal sein lassen und sich einfach mal locker machen.
Ja, sehr schön. Dann jetzt Kategorie Props. Hier geht es darum, ich würde dich jetzt bitten, einmal gerne ein Buch zu empfehlen. Also du hast dir schon eins empfohlen, wenn du noch ein anderes empfehlen möchtest, und einen Song.
Das Buch, was ich empfehlen würde, wäre Exponentielle Innovation von Uwe Samuels.
Ja, wer ist das?
So ein Typ irgendwie aus Hamburg, habe ich gehört. Ich habe das zur Vorbereitung unserem Podcast auch gerade noch mal gelesen. Und stimmt alles.
Das Wort. Das ist gut.
Ich habe ganz selten dieses Gefühl. Also das ist sozusagen meine Buchempfehlung.
Sehr gut.
Mein Song.
Bist du auch Sänger?
Wenn ich das jetzt sage, dass ich Sänger bin, dann weiß ich, dass ich zu Hause wieder, wenn das jemand hört, was ich hier gesagt habe, wieder Abbitte tun muss. Aber ich habe immer meiner Tochter ein Vocal Coaching geschenkt.
Okay.
Dann war sie krank und dann habe ich mir die Termine. Habe ich zwei Termine gewonnen, wo ich mit der Trainerin gesungen habe. Und dann habe ich Follow Rivers, I Follow und so. Das habe ich da gesungen. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist. Das ist ein bisschen üben. Aber ob das gut ist, entscheidet sowieso jeder selbst. Und nein, ich bin kein Sänger. Ich werde das auch nicht mehr. Aber ich mache das trotzdem.
Ja, ist doch gut.
Mir doch egal, was die anderen denken.
Ja, ist eine, ist eine Dendemann-Line. Ich singe nicht gut, aber ich tue es laut.
Mega. Wirklich. Geil.
Ja, aber deine Song-Empfehlung?
Also habe ich noch gar nicht gesagt. Ne?
Nee.
Song-Empfehlung wäre jetzt Hammer, Hammer Hart von den Beginner.
Geil. Geiles Video auch.
Geiles Video, immer noch voll angesagt.
Ja.
Ja.
Nice. Das war ein wunderschönes Gespräch. Danke dir.
Hatte Flow. Das war aber zu erwarten bei uns beiden. Das hat ja letztes Mal schon geknallt.
Ja.
Und es ist schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja, absolut.
Das setzen wir fort, mein Lieber.
Definitiv. Auf irgendein Hip-Hop-Konzert in Hamburg auf jeden Fall.
Auf der Bock.
Obwohl ich echt sagen muss, wenn du mich jetzt gefragt hätte, was eins meiner schlimmsten Konzerte war, muss ich leider auch Beginner sagen.
Echt?
Ja, auf ihrer letzten Tour, da waren die in Kassel. Aha. Und ich glaube einfach, sie hatten keinen Bock. Also ich finde schon, das letzte Album ist jetzt nicht das Album, wo ich sage, wow, das ist jetzt richtig krass. Sind ein paar schöne Dinger drauf, allein schon, weil Dendemann drauf ist. Und die waren hier in der Stadthalle, ist auch keine gute Location, ist immer schlechte Akustik und so. Und ich glaube, die waren irgendwie so ein bisschen fucked up. Das hat leider keinen Spaß gemacht. Oh, aber shit happens. Ich bin ansonsten ein riesiger Beginner-Fan auch tatsächlich.
Ja, was ist los, dicker Armer?
Ja, das ist ein geiler Song. Das ist ein wirklich richtig, richtig guter Song auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Wir rocken 2025 und darüber hinaus. Lass uns richtig krachen.
Großartig. Leute, die ihr zugehört habt, danke, dass ihr so lange dabei wart.
Ja.
Soll gut gehen. Das Leben ist geil.
Absolut. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Mic Drop, das war er, der Deluxe Real Talk mit 5-Sterne-Speaker Uwe Samuels aus Hamburg. Mein Gott, wie das passt. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch nicht nur 1, 2, sondern 3, 4, 5, 6, 23 Impulse aus diesem für mich wirklich sehr, sehr inspirierenden Gespräch mit Uwe herausziehen. Ich finde es immer noch krass, wie sich das Gespräch so gewandelt hat, in welche Tiefen wir abgetaucht sind, einfach Wahnsinn. Ich hatte ja schon im Intro gesagt, wie inspirierend auch das erste Aufeinandertreffen mit Uwe schon war. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall ganz bald mal wiedersehen, vielleicht in Hamburg, denn Dendemann ist in Hamburg. Und wer hat Tickets bekommen? Ich saß da wie ein kleines Kind vorm Laptop, musste sogar eine Podcast-Aufnahme abbrechen, als kundgetan wurde, wann es denn Karten zu bestellen gibt, weil ich unbedingt eine haben wollte. Es war irgendein Tag um 12 Uhr und ich saß dann da und habe an und aktualisiert und irgendwie gab es wohl Probleme oder auf jeden Fall konnte man um 12 noch keine Karten kaufen an diesem Tag und es war sehr aufregend. Aber auf jeden Fall habe ich 2 Karten bekommen, freue mich tierisch, dass ich mit Thomas, einem langjährigen Freund von mir, dorthin gehe. Mit Thomas war ich übrigens das erste Mal bei 1-2, ebenfalls in Hamburg. So, interessiert wahrscheinlich keine Sau, mich freut es total, ich bin total happy und was Uwe ja noch getan hat, er hat mich inspiriert zu einem Vortrag, auch das hatte ich schon im Intro gesagt, möchte es gerne an der Stelle nochmal wiederholen, am 24. April in Kassel findet die Skillshift Night statt. Notiert euch den Termin, 24.04. Ich werde hier noch und auf den sozialen Medien bekannt geben, wann genau die Uhrzeit ist. Und dann bitte kommt und gebt euch das. Ihr werdet auf jeden Fall einige Inhalte hier aus dem Podcast mit Sicherheit wiederhören, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Wer weiß, was da noch alles in meinem Köpfchen so abgeht und was noch, wie soll ich sagen, aus dem Kopf auf die Folie den Weg findet. Wie dem auch sei, ich verhedder mich schon wieder, von daher, ich bin einfach draußen wie kein Teil der Szene. Die neue Maxi, heute rausgekommen von Mackie Berlin Nuts, die neue Maxi aus seinem noch in diesem Jahr erscheinenden Album, so sagte er. Und was in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch von Mackie Berlin Nuts erscheint, ist ein Podcast hier bei Unternehmer Jam Session im März. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit und genießt die Zeit. Jeden Tag genießen, für jeden Tag dankbar sein. Es ist ein Geschenk. Bis dann. Ciao, ciao.